Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Stammtisch Folge Nummer 77 und die letzte Folge im Kalenderjahr 2021. Und Folge 3 der Selbsthilfegruppe Eishockey Club München. Und wir machen einfach weiter. Ich finde, das war sehr, sehr befreiend die letzten Male, dass wir uns da so ein bisschen gegenseitig helfen konnten. Und eigentlich wollten wir heute zum Start schon in Vollbesetzung da sein. Wer fehlt natürlich? Es ist Gilbert. War ja so klar. Der will sich allerdings noch einklinken. Wir starten aber diese Selbsthilfegruppe schon und haben heute trotzdem volle Stammtischbesetzung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier passiert. Ich sage erstmal guten Abend, Sebi und Egel. Grüß euch.
Servus. Servus.
Und jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass unser Jahresabschlussgast, der macht ja heute sein Packmas-Triple voll, was ich sehr, sehr schön finde. Ich habe so die Hoffnung, dass unser Gast heute so ein bisschen diese Selbsthilfegruppe leiten kann. Also, weil wir müssen ja therapiert werden. Hoffentlich kann er so ein bisschen als Therapeut fungieren, denn er ist ja so ein bisschen, ja, ein bisschen weiter entfernt. Er kann es ein bisschen aus der Ferne betrachten und freue mich sehr und bin sehr, sehr gespannt auf seinen Input. Ich freue mich, dass du da bist. Martin Wimmösterer, grüß dich.
Derek, grüß euch. Und dass der Nummer 4 von eurer Runde nicht da ist, das Gerücht hat, dass ich eigentlich der Gilbert bin. Weil der Gilbert ist nie da, wenn ich da bin. Und ich bin nicht da, wenn der Gilbert da ist. Insofern, denkt's mal drüber nach.
Das ist ein Schockmoment gleich zum Start.
Der Gilbert war so lange nicht da, dass ich nicht mehr weiß, wie er aussieht. Also kann es schon sein.
Ja. Ja, es ist, also ich weiß nicht so, diese Vorstellung macht mir ehrlicherweise auch so ein ganz klein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Sebi ist so schockiert, der sagt schon gar nichts mehr.
Ihr seid schon komplett traumatisiert, merke ich. Also Psychologe Wimmösterer wird da heute mit den Samthandschuhen vorgehen.
Wir bitten darum. Lieber Egel, ich bin sehr, sehr froh, dass du das Spiel gegen Mannheim kommentiert hast.
Da bist du froh drüber.
Ja. Ich bin froh drüber.
Ja, dass der Sebi wieder froh drüber ist, weil wir uns ja erst machen müssen. Das glaube ich, aber warum du, Flo?
Laut Hörensagen, ja. Gerüchteweise, habe ich gehört, dass du dich gestern schon so ausgetobt hast am Mikrofon. Wir nehmen ja am Montag auf, dass ich die Hoffnung habe, dass sich dein Gemüt heute schon so ein bisschen beruhigt hat und wir deswegen vergleichsweise entspannt an diesem Stammtisch sitzen können.
Total.
Mein Beruhigungsmittel ist das hier. Ich hoffe, das geht euch genauso.
Ja, da steige ich mit ein.
Ah, ich bin noch, ja. Ist okay.
Prost zusammen, Prost, liebe Packmas-Gemeinde zum Jahresabschluss.
Ja. Nee, Flo, hast recht. Also ich habe...
Oh scheiße, das Zeug schmeckt da noch.
Gestern ja schön live on air meinen Senf abgeben dürfen. Die Leute haben sich das tatsächlich auch bis zum Schluss angehört. Danke dafür. Und deswegen bin ich heute komplett tiefenentspannt, weil es gibt ja gar nichts, worüber man sich aufregen könnte.
Darf ich da kurz einsteigen? Geht's mal bitte mit mir auf die pennydel.org Seite und schaut mal auf die Seite vom EHC Red Bull München unter Top Performer. Da steht Danny aus dem Birken, Fangquote 89,28. Top Performer.
Nimm mir nicht so viel weg, ich habe so viele Statistiken vorbereitet, die wir nachher noch reinschmeißen können. Jetzt holen wir erstmal den Gilbert rein, der jetzt tatsächlich seinen Startknopf gefunden hat. Jetzt schauen wir mal, dauert natürlich so einen kurzen Moment, bis sich der Gilbert hier hinzuschalten kann. Ich sehe ihn allerdings schon mal. Lieber Gilbert, kannst du uns hören? Bist du am Stammtisch angekommen?
Ja, ich kann euch hören, ich hoffe, ihr könnt mich auch hören.
Ja. Ja, servus.
Hi, servus.
Ist die 5er-Runde heute komplett?
Der Gilbert hatte jetzt gerade beim Einwählen den passenden Gesichtsausdruck zu der aktuellen Situation.
Aber damit ist der Mythos, den der Martin gerade versucht hat, aufrechtzuerhalten, der ist jetzt geplatzt, weil, lieber Martin, ich glaube, du schaffst es nicht, dich zwei zu teilen. Du bist nicht Gilbert.
Ja, sonst brauche ich einen Therapeuten.
Und damit sind wir wieder beim Thema Selbsthilfegruppe. Jetzt wollen wir durchstarten, aber... was wir uns für diese Jahresfinalfolge überlegt haben, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber ich möchte gerne viel gute Laune heute hier haben.
Ich bin raus.
Ja. Also, ganz ehrlich, wir sind ein bayerischer Stammtisch, da muss grantig sein.
Ja, aber ich möchte das nicht, also zwischen grantig und depressiv ist ja immer noch ein ganz großer Unterschied.
Das stimmt.
Versuchen wir es mal. Und der Start ist bei gar nicht so einfach, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. So ganz um den heißen Brei rumreden können wir nicht. Ich habe letzte Woche den Robin gefragt, ob wir momentan die größte Krise des Münchner Eishockeys in Zeiten des EHC Red Bull München in der DEL sehen. Er hat da dann noch so ein bisschen abgewunken. Egel hat überlegt. Ich sage, wir haben sie.
Ja, mittlerweile bin ich da bei dir.
Ja, sehe ich genauso.
Sehe ich noch nicht. Ich sehe uns momentan noch in einem Level mit der Pasché-Saison. Also ich sehe uns noch nicht in der größten Krise, aber ich sehe uns schon mal gut dabei.
Auf dem Weg dorthin.
Ja. Wir arbeiten aber mit großen Schritten daran.
Ich darf da einen Unterschied machen zwischen Gesamtkrise und sportlicher Krise. Also Gesamtkrise ist sicher dann diese Schwenningen-Lizenzverkauf-Geschichte gewesen, die man da im Hintergrund haben muss. Also das waren fürs Münchner Eishockey deutlich wildere Zeiten.
Ja, wir haben ja gerade bei Red Bull München.
Genau. Okay. Sportlich, klar, aktuell wird viel verloren. Das ist definitiv eine Krise, sagen auch die Spieler so. Der Weg raus muss jetzt gefunden werden. Allerdings ist, ja, man muss schon sagen, der Tabellenplatz ist ja immer noch vernünftig. Insofern ist das schon Meckern auf hohem Niveau. Ich bin ein bisschen außerhalb, deswegen glaube ich, Siege das ein bisschen, naja, neutraler, ein bisschen weniger den Weltuntergang herbei. Bisschen weniger den Weltuntergang herbei, aber klar. Der EHC muss definitiv schnell wieder in die Spur kommen, weil so kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Wenn man sie jetzt nur, um am Flo mal wieder ein paar Zahlen wegzunehmen, wenn man sie jetzt mal nur den Dezember anschaut, der war schon frustrierend vorletzter in der Tabelle, Dezember-Tabelle. Dafür gibt es ja mehrere Gründe und also das ist jetzt schon so eine Abwärtsspirale und auch die Spieler reden da ziemlich deutlich. Ich habe mit Ben Street letzte Woche geredet, der hat da überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. Das ist schon eine Krise, ja, auf alle Fälle. Und man ist das in München nicht gewohnt, das kommt heute erschwerend dazu, aber ich glaube, man muss da immer nur entspannt sein. Es ist, der ERC ist gerade an der Hälfte seiner Saison angekommen und im Endeffekt die Playoffs wären es und was darüber hinaus dann passiert, ist dann die nächste Sache.
Martin, darfst du übrigens gerne Werbung machen für die Stellen, in denen man diese Gespräche von dir nachlesen darf. Ne? Also dafür sind wir ja auch da.
Ja, okay. Ich schreibe unter anderem für die Abendzeitung. Da schreibe ich für Bundsport, unter anderem auch Eishockey. Das gehört ja zum Bundsport dazu. Und da kriegt es immer mal wieder Interviews oder Geschichten. Und für die Eishockey-News bin ich auch unterwegs. Da habe ich allerdings jetzt weniger direkt mit dem ERC zum Dort.
So, wir sind ja auch ein Service-Podcast, ein Service-Stammtisch. Also, aber nachdem ja jetzt der Martin schon angefangen hat, er versucht ja schon die ersten Zahlen mir wegzunehmen, da grätsche ich rein und fange mal mit den ersten Zahlen an. Die dürften relativ bekannt sein. Aus den letzten 7 Spielen in der DEL, 6 Niederlagen, wenn man die letzten 12 Spiele angucke, sind es sogar 9 Niederlagen. Das ist für die Ansprüche eines EHC Red Bull München, ich sag's mal, katastrophal. Das ist nicht zu beschönigen. Ich rede jetzt auch gar nicht erst über dieses 1:5 gegen Mannheim. Das gehört zu diesem Gesamtkomplex dazu. Aber es ist mal wieder ein Sinnbild gewesen. Deswegen werden wir jetzt nicht irgendwie in Details der letzten Spiele einsteigen, sondern gucken einfach mal so ein bisschen auf das Gesamtgelage. Und ich schmeiße euch jetzt einfach mal so ein paar Zahlen hin und ich bin gespannt auf die Reaktionen, vor allem von der Stammtisch-Crew hier. Der EHC Red Bull München hat in dieser Saison, also ich habe jetzt mal geguckt, nach 29 Spielen in der Hauptrunde, na, um den mal vergleichswert zu haben, mal zu gucken, wie steht denn der EHC da nach 29 Spielen in der Hauptrunde. Und der EHC Red Bull München hat die zweitmeisten Gegentore seiner DEL-Zugehörigkeit kassiert zu diesem Zeitpunkt. Ich rede also auch von der EHC-Zeit noch, also ohne Red Bull. Und unter Red Bull sind es die meisten Gegentore nach 29 Spieltagen überhaupt.
Das überrascht jetzt nicht, oder?
Nein.
Also man hat ja, haben wir ja vorhin schon festgestellt, in den letzten 10 Spielen die meisten Gegentore der ganzen Liga bekommen. Ja. Und der Top-Performer, wie hast du es vorhin genannt, Sebi, Top-Performer?
Nicht ich, die Deutsche Eishockey-Liga nennt es auf ihrer offiziellen Webseite der Top-Performer. Also
Danny aus dem Birken ist als der bessere von beiden Torhütern auf Platz 23 in der DEL. Also von daher überrascht das mit der Vielzahl an Gegentoren jetzt so nicht, finde ich.
Guter Punkt, lieber Egel. Den habe ich nämlich hier auch noch auf meiner Liste. 38 Goalies wurden in dieser Saison in der Deutschen Eishockey-Liga bis Spieltag 29 eingesetzt. Danny Außenbirken auf Rang 23 mit einer Save-Percentage von 89,3 und Daniel Fiesinger auf Rang 32 mit einer Save-Percentage von 87,9.
Ich würde da gern gleich einen positiven Aspekt mit reinbringen, der es vielleicht nur halb oder nur ein bisschen weniger ganz so schlimm macht. Gefühlt, wenn man sich alle Spiele anschaut, kenne ich auch keinen anderen Torhüter in der deutschen Eishockeyliga, der mehr Alleingänge auf sich gelaufen bekommt, wie momentan das Münchner Torhüter-Tour. Und bei einem Alleingang 2 auf 0, 2 auf 1 schaust das Torhüter immer blöd aus.
Absolut.
Außer du bist der Gegner Münchens. Wenn ein Münchner im Alleingang auf dich zuläuft, siehst du das Torhüter eigentlich immer ganz gut aus.
Ja gut, Bein schon runter, dann hast du gewonnen. Also ja. Es ist...
Ich sehe das Ganze so ein bisschen als Einstellungsproblem. Das ist das, was mir die Spieler sagen. Da ist einfach die Einstellung ein großes Thema, wie man ins Spiel reingeht. Klar ist eine gewisse Müdigkeit da. Es ist bekannt, dass der Coronavirus da ziemlich gewütet hat. Und obwohl die Verläufe halt gut waren, ist das nicht ein Thema, das man einfach so verschweigen kann. Wenn du dir anschaust, wie die anderen Teams, die jetzt richtig betroffen waren, da aus der Krise, aus der Quarantäne rauskommen sind, Mannheim, Iserlohn, das ist auch nicht so toll. Ich habe mal von einem Basketball-Sportwissenschaftler gehört, also der hat sich mit Basketball befasst, der meint, dass man so in etwa 60 Tage in der Regel braucht bei milden Verläufen, bis man nur bei 75% seiner Leistungsfähigkeit ist. Das muss man auch bedenken. Deswegen habe ich die vergangene Saison schon nicht ganz so ernst genommen und diese Saison auch nicht so. Aber das ist ein bisschen das Scheinheilige. Im Endeffekt wirst du halt trotzdem am sportlichen Erfolg gemessen. Ich sehe das deswegen auch so ein bisschen als Einstellungssache. Das sagen die Jungs aus der Truppe auch. Und wenn du dir zum Beispiel mal die Unterzahlquote anschaust, und die Unterzahl ist ja so ein leidensbasierte Sache. Im Dezember ist die Unterzahlquote bei 64%, also mehr als jeder dritte Penalty Killing führt zum Gegentor. Das ist tatsächlich unterirdisch. Also das ist mit Abstand natürlich ja die schlechteste Quote der Liga. Und ich sag, der ein oder andere ist nach diesen vielen Spielen, diesen teilweise eher sehr emotionalen Spielen, dann doch ein bisschen mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache. Wie man das lösen kann, gute Frage. Vielleicht braucht man wieder mal so einen Larry Uras wie damals in der Pachet-Saison, damit man auf andere Gedanken kommt. Das wäre mein Ansatz. Ganz so leicht ist es sicher nicht zu lösen. Das wie bei euch im Kopf, da braucht man jemanden von außen vielleicht, der da ein bisschen die gute Laune wieder reinbringt.
Ich gebe einen Punkt dazu. Viele Leute im Umfeld sagen ja, warum reagiert Christian Winkler nicht auf die Geschichte? In anderen Mannschaften, wo es jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, eng worden ist, auch mit der Personaldecke, ist ja auch personell reagiert worden. Bei München ist er eher nicht personell reagiert worden, plus... Um an einen positiven Aspekt zu kommen, es ist ja U20 WM und es sind ja jetzt dann noch Länderspiele, bei denen nicht Deutschland beteiligt ist, wo aber trotzdem Münchner Spieler abgestellt werden sollen. Und da bin ich wieder bei einem Punkt, wo ich sage, das verstehe ich jetzt an einer gewissen Stelle auch nicht wirklich, weil du hast einfach Spieler, denen du beim Aufwärmer oder auf dem Eis schon anschaust, dass die eigentlich eine Pause bringen. Ich meine, bis auf den Egelmeier und der Flo hat es noch vor sich, haben wir ja ein bisschen Erfahrung drum, was es heißt, wenn du so ein paar Wochen als Kind daheim hast. Dass sich das, der Erholungsfaktor, wenn du daheim bist, ist einfach nicht da. Und wenn du dann auch nur in der Arbeit keinen Erholungsfaktor hast, weil es hektisch dahergeht, da schaut's halt einmal so aus, da brauchst einfach wahrscheinlich einfach einmal eine Pause.
Genau.
Und nicht die meiste Eiszeit.
Ich habe da dazu vielleicht kurz eingewoben. Ich habe für die Eishockey News damals mit dem Felix Schütz Interview gemacht, der nimmt jetzt ein Sabbatjahr. Und der hat das eben auch angesprochen, dass das halt letztes Jahr mit dieser Quarantänesituation halt extrem belastend war für die Spieler. Und du hast halt nicht diesen normalen Ausgleich, dass du halt sonst irgendwas machst, dass du Gotcha spielen gehst oder was weiß ich. Ich will jetzt keine negativen Sachen sagen. Dieser normale Rhythmus ist für die Spieler nicht da und das ist schon belastend. Das ist sicher ein Faktor.
Absolut, wir sind weit entfernt von einer normalen Saison und wir werden in dieser Saison noch die eine oder andere Mannschaft haben, die mal ein, zwei Wochen Corona-bedingt eine Pause einlegen muss und es wird halt hardcore-mäßig eng und der EHC Red Bull München hat seine erste richtig brutale Crunch-Time schon gehabt. Das wird aber dann nicht besser werden, also rund um Olympia wird das sich dann nochmal ein bisschen zusammenschieben und um mal auf die Zahlen nochmal zurückzukommen, du hast das, Martin, du hast das Unterzahlspiel angesprochen. 29 Spiele, wenn man wirklich die gesamten 29 Spiele sich anguckt, sind es eine Unterzahlquote beim EHC Red Bull München, da ist die Unterzahlquote bei 74,71, das ist Rang 14 in der Liga. Nur Bietigheim ist schlechter. Das ist schon hart. Machen wir mal den Turnaround auf die Überzahl. Da liegt die Quote bei 22,92. Das ist Platz 9 in der Liga. Und dann kommt etwas dazu, was ich dann wieder auch in irgendeiner Form, ich weiß nicht warum, aber ich finde das interessant. Die Strafminuten. 239 Minuten, Rang 12. Also der EHC gehört zu den fairsten Teams der Liga, so gesehen.
Ach, das ist nicht überraschend.
Die werden sie. Ja, aber da kannst du jetzt auch sagen, zum Glück, jetzt stell dir mal vor, wir würden noch mehr Strafminuten kassieren. Wir würden noch öfters unterzahlt spielen. Also es ist...
Ja. Dann ging's.
Ja.
Du willst ja jetzt bloß wieder die Überleitung schaffen, oder? Mit den Strafminuten, oder?
Mach du die Überleitung, mir würde gerade keine einfallen.
Zu Martin, auf so ein Interview, glaube ich, mit...
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ja.
Ja, die Überleitung wäre ziemlich stark, aber auf das Thema kommen wir nachher noch in aller Ruhe mit den Strafen.
Also keine Strafminuten-Überleitungen. Okay, gut.
Nein.
Gut. Dann mach's besser, Nahat. Mach's besser.
Challenge accepted, schauen wir mal. Aber wir sind gerade noch im Zahlen-Jonglieren so ein bisschen über dieses Jahr, bevor wir dann, wir werden heute auch noch ein bisschen emotional, dafür sorgen wir dann schon. Ansonsten, ja, was... Die Face-Offs, Rang 6 in der Liga mit 51,77%. Ich glaube, das kann man einfach mal so reinschmeißen. Das ist halt vorderes Drittel. Ein positiver Aspekt, die drittmeisten Tore nach 29 Spieltagen seit DEL-Zugehörigkeit Münchens.
Also nur mal so, bei vorderem Drittel, bei 15 Mannschaften bist du auf Platz 6, nicht im vorderen Drittel, sondern dann bist du schon im Mittleren.
Also. Jetzt weißt du auch, warum ich in Mathe immer so schlecht war. Ich werde fürs Moderieren bezahlt. Okay, dann eben bestes Team im Mittelfeld der Liga. So, genau, drittmeisten Tore. Es gab nur zweimal mehr Tore nach 29 Spieltagen. Es war in der Saison 17-18 und in der Saison 20-21. Das ist schön. Andererseits, wenn wir uns mal auf den Punkteschnitt konzentrieren, gab es nur dreimal einen schlechteren Punkteschnitt seit dem Einstieg von Red Bull beim EHC München. Das war in den Saisons 12-13, 13-14 und 15-16. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
Das macht mir Mut.
Wenn unser
Punkteschnitt 15-16, ja, wenn unser Punkteschnitt 15-16 schlechter war, dann macht mir das Mut.
Okay, ja. Mut machen. Es ist eine gute Gelegenheit, dann machen wir jetzt ein bisschen Mut Und zwar auch im neuen Jahr gibt es eine Adresse in München für Eishockey, für Equipment und für Service. Und die gibt es seit langer Zeit, ist mittlerweile auch schon bei uns im Programm. Aber wir wollen euch natürlich informieren, was da so geboten ist. Und deswegen gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof ist eure erste Adresse für Eishockey-Equipment in München. Neu im Sortiment sind jetzt die Schläger der Warrior QRE-Serie in der limitierten Silver Christmas Edition. Mit diesen Schlägern lässt übrigens Leon Dreisaitl einmal mehr die NHL-Rekorde zittern. Hier heißt es also ganz schnell zugreifen, solange der Vorrat reicht. Geöffnet ist die Hockey Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Ein Anruf genügt. Und mit uns könnt ihr jetzt richtig sparen, denn mit dem Rabattcode PACKMASDEAL spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein oder schaut vorbei, greift zu und spart mit dem PACKMASDEAL. Einen kleinen Action-Tipp haben wir auch noch für euch. Wie wäre es denn beispielsweise mal wieder mit einer Runde Eisstockschießen? Unter www.eisevents.de könnt ihr euch wetterfeste Bahnen mieten. Bei Bedarf gibt es auch Tee, Punsch und Glühwein. Spielen könnt ihr im Werksviertel am Ostbahnhof direkt bei der Hockeygarage, beim Brunnwart in Schwabing oder im Stemmerhof in Sendling. Bitte beachtet dabei die geltende 2G-Regel. Jetzt eure Bahn buchen auf eisevents.de. Da sind wir zurück. Unser Punkteschnitt nach 77 Folgen. Ich habe keine Ahnung, welche Punkte wir da jetzt irgendwie rechnen könnten. Das Einzige, was ich sagen könnte, am seltensten dabei von der Stammbesetzung war der Gilbert. Das kann ich sagen.
Ja, aber ich wollte jetzt eh nochmal einhaken zu den ganzen Zahlen, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen, es war ja eine Vielzahl an Spielen, wirklich wenig gesehen. Und wenn dann auch immer nur so ausschnittsweise, wie das Ebi es angesprochen hat, ist halt auch noch mittlerweile wieder ein kleines Kind dabei daheim. Und deswegen ist es dann auch immer nicht so einfach, dass man da sich voll auf den Fernseher konzentrieren kann, wenn mal ein Spiel dann läuft. Aber ich habe halt dann viel gelesen, und zwar dann eben auch Presse als auch natürlich Social Media. Und das, was geschrieben wurde, war ja theoretisch immer das Gleiche. Also das war theoretisch vorm vierten Sieg im Playoff-Finale. Da war auch alles schlecht, weil das und das und das nicht gepasst hat. Und das Einzige, was jetzt halt tatsächlich aufgefallen ist, die schlechte Stimmung, die schlechten Kommentare von den Fans passen tatsächlich mal zur Leistung der Mannschaft. Und wie du auch gesagt hast mit den Zahlen, man kann es jetzt halt wirklich mal belegen, dass eben, ja, kann man so sagen, glaube ich, nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich bin da aber auch voll bei Martin, dass man sagt, dass da einfach der Ausgleich nicht gegeben ist. Also wie gesagt, mit dem Kind jetzt hier ist eine Sache. Mir geht es natürlich genauso. Du kommst nach einem Tag heim, nach einem Tag anstrengenden, stressigen Tag in der Arbeit, kommst heim und hast dann hier gleich mal die Frau, die das schreiende Kind in die Hand drückt, so jetzt bist du dran. Also, gibt Schöneres, ja. Dass das der alleinige Faktor ist, dass du dich nicht ausruhen kannst oder nicht in die Erholungsphase kommst, weiß ich nicht. Ob es nur ein Einstellungsproblem ist, also ich glaube, oder ich mutmaße jetzt einfach, ohne es zu wissen, dass da vielleicht noch etwas mehr dahinter steckt, weil es kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, so Phasen hatten wir ja in den letzten Jahren immer, dass mal ein paar Spiele hintereinander nicht so gelaufen sind, wie wir es uns alle vorstellen. Aber der Dezember ist halt jetzt dann trotz der vielen Spiele, trotz der hohen Taktung, schon sehr seltsam, sage ich mal, für Münchner Verhältnisse.
Das Stichwort Einstellung. Also das ist ja in den letzten Wochen immer mal wieder gefallen. Und eine Sache würde fast ein bisschen dafür sprechen. In der Champions Hockey League funktioniert es ja. Aber da bist du auch sofort im K.O.-Modus. Da bist du jetzt im K.O.-Modus, da geht es um was. Und diese europäische Krone, die strahlt einen gewissen Reiz aus. Du bist die letzte deutsche Mannschaft. Und bei der ersten deutschen Mannschaft, ich sage es mal übertrieben, dabei zu sein, die vielleicht dieses Ding holt, dabei zu sein. Ja, ich sage mal so, da läuft man vielleicht dann doch nochmal 5 km/h mehr und noch einen Meter weiter, und bis es richtig wehtut. Und das ist ja das, was mich tatsächlich in dieser Saison so wahnsinnig macht. Man sieht ja, was in dieser Mannschaft drinsteckt. Ich glaube, wir werden uns einig sein, dass 90% der Neuverpflichtungen richtig sitzen und Spaß machen. Und wir haben ja schon gesehen, was diese Mannschaft kann. In der DEL, aber auch vor allem natürlich in der Champions Hockey League. Und das ist etwas, was mich wirklich wahnsinnig macht. Du siehst, was gehen könnte aber in der Liga geht es nicht.
Ja, aber ich finde es.
Also auf der
Champions-League-Karte,
weißt du, da habe ich, da bin ich gerade. Und nach dem wirklich letzten guten Spiel, nämlich dem Spiel gegen die Finnen, wird Don Jackson zitiert mit: Jeder hat das Ego hinten angestellt und genau das gemacht, was nötig war, um das Spiel zu gewinnen. Was davon tun wir denn in der Liga nicht? Ist es dann vielleicht ein Problem mit dem Ego?
The Street hat gemeint, die verkomplizieren die Sachen einfach. Das ist oft ein Problem von Mannschaften, die eigentlich, die an die Tabellenspitze kommen sind und eben merken, wie gut sie sind. Das ist generell so ein Problem und das hat München, glaube ich, jetzt halt aktuell. Die machen die Sachen, die einfachen Sachen, wo ich es kompliziert mache, besonders schön, spektakulär. Das hat Street gesagt und das finde ich auch nachvollziehbar. Also das sieht man schon oft, dass die einfachen Pässe dann, naja, nicht gespielt werden, dass versucht wird, dieser spektakuläre Pass durch einen Slot durchgenommen zu werden oder ähnliches. Das ist schon sicher ein Problem.
Der Perfekte. Es wird nicht probiert und auf das Spiel geschickt gehofft, sondern dass man es aus dem Gefühl raus spielt, was wir so geil fanden an dieser Parks-Tiffels-Street-Reihe. Die spielen nicht mehr mit diesem Gefühl fürs Eishockey raus, sondern es wird krampfhaft versucht, den perfekten Pass zu spielen, der zum Tor führen muss, soll. Also nicht, oft merkst du, da wird nochmal zuckt, anstatt dass der Pass kommt, den man eigentlich spielen will, wird nochmal so eine kleine Sekunde drüber nachdenkt, kann ich nicht einen besseren Pass spielen? Steht nicht noch einer noch besser, der das machen kann? Sagt, werf ich jetzt in den Raum, das ist,
ja, aber das ist ja das
sogar noch
was wir auch oft genug bemängeln, ist dieses noch ein Pass und noch ein Pass und noch ein Pass und noch ein Pass. Die Zielstrebigkeit zum Tor geht dadurch natürlich auch flöten. Und es war gestern auch im zweiten Drittel in Mannheim, finde ich, ein Problem, dass auch da wieder zu oft noch ein Pass rumgewurschtelt wurde, anstatt dass derjenige schon Chance hat, einfach auch mal abdrückt.
Das sehe ich anders. Also München.
Aber ich gehe da noch einen Schritt weiter, weißt, wenn du sagst, Sebi, dass die suchen nach noch einem schönen Pass. Also ich glaube eher, dass das einfach der Plan ist. Da wird die Schablone draufgelegt. So und so muss das funktionieren. So und so haben wir das im Video-Coaching gesehen, wie die sich bewegen. Und deswegen müssen wir jetzt so spielen, wie die sich bewegen, so ungefähr. Also nach einem Plan überhaupt nicht, wie du gesagt hast, da geht das Spontane verloren. Da geht Spaß in Anführungszeichen am Eishockey verloren, dass man einfach mal daher spielt, wie es gerade passt, sondern es wird, wie du sagst, krampfhaft versucht, so zu spielen, wie es vorgegeben wird vom Trainerteam oder wem auch immer. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann probieren wir es halt nochmal. Und dann kommen wir genau in das Thema rein, noch ein Pass, noch ein Pass, noch ein Pass. Und das ist ja kein neues Thema, das ist ja ein Thema, was uns die letzten Jahre schon begleitet, Stichwort Powerplay. Ja?
Das sehe ich ein bisschen anders. Also von den Schüssen her, München nimmt schon ziemlich viele Schüsse und erstaunlicherweise im Dezember deutlich mehr Schüsse aus dem Slot als in den Monaten davor. Also eigentlich müsste die Ertragsquote höher sein. Ist sie kurioserweise halt nicht, weil die Abschlussquote ist klar gesunken. Ich sehe nicht das Problem, dass zu viel gepasst wird, sondern dass man sich vielleicht schnelle Gegenzüge oder ähnliches eben ein bisschen ruiniert, indem dass man es zu kompliziert macht.
Das mit der Torquote, das ist ja oft so, dass du sagst, wir haben ja noch gesagt im September, im Oktober, dass bei uns viele Tore neigingen, die letztes Jahr überhaupt nicht neigingen. Und diese Statistik, wie viel prozentual Torschüsse du pro Schuss hast, die nivelliert sich über die Saison wieder. Da waren wir am Anfang der Saison einfach super gut und jetzt haben wir super schlecht. Und wenn man es wieder auf den Schnitt nimmt, dann haben wir über 100 Tore in 29 Spielen. Also die Torausbeute anhand der Schüsse, da waren wir vielleicht in den ersten Wochen in der DEL einfach einen Tacken drüber Und jetzt haben wir vielleicht einen Tacken drunter. Oder ich meine, es ist ja nicht so, dass wir keine Tore machen, bloß weil wir gegen Mannheim jetzt so eins. Wir schießen ja unsere 3 Tore pro Spiel im Schnitt. Also
das macht man. Das Problem ist ja auch nicht, ist ja auch eher hinten als vorne zu sehen.
Genau.
Ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Drittmeiste Tore seit DEL zugehörig, seit 2010, 11. Also vorne, man punktet ja, aber könnte natürlich angesichts dessen, dass sie die Chancen auftun, noch ein bisschen mehr sein. Um den Zahlensalat mal zu Ende kurz zu führen. Von der Tordifferenz war München nur 3-mal schlechter seit der RB-Zeit. Und man hat jetzt schon die zweitmeisten Pleiten seit RB-Zeit nach 29 Spielen kassiert. Und was jetzt schon feststeht, der EHC Red Bull München wird die schlechteste Hauptrunde seit der Saison 15-16 spielen. Weil man jetzt schon die 14 Niederlagen hat. Das steht
mich,
einfach
mich,
fest.
Mich erinnert das auf dem Eis und drumherum so dermaßen an diese Paché-Saison. An dieses 13. Wir fangen zu viele Konter. Das System ist irgendwie. War es vielleicht früher noch so, dass die Spieler nicht so mitgemacht haben? Finde ich eher, dass der Gegner mittlerweile das System so ein bisschen mit durchschaut hat und wir arbeiten einfach nicht zurück. Und ich möchte jetzt dann unbedingt, weil. Wenn wir sagen, das passt uns nicht, auch defensiv und offensiv nicht, können wir jetzt bitte einfach auf dieses Interview mit Pinizzotto kommen, weil da steckt für mich so viel von dem drin, was mir seit 2-3 Jahren am EHC eishockeytechnisch abgeht. Es war ja wirklich nicht. Das Interview war bestimmt länger, wie das, was druckt worden ist. Aber
deutlich länger.
Aber
ich kann vier so ähnliche Interviews
genau. draus machen. Aber nur das, was da abdruckt ist, das ist für mich ja, also das war so vom Lesen fast schon so ein Ding, wo ich sage, da waren so viele Punkte drin. Ja, das geht uns ab oder das geht dem EHC insgesamt ab und das geht der deutschen Eishockeyliga ein bisschen ab und
als Therapeut muss ich dir jetzt fragen, was genau meinst du? Sprich dir aus.
Ich glaube, um den Baby mal zu zitieren, weil ich habe ihn gestern im Radio nämlich auch 3-4 Mal zitiert, er redet von Hello Kitty Hockey.
Okay, holen wir erstmal bitte die gesamte Eishockey-Gemeinde München, den Eishockey-Kosmos hier einmal ab. In den letzten Wochen wurde sehr, sehr oft über Steven Pinizzotto gesprochen und das hat natürlich auch der Martin vernommen. Und vielen ist dann beim Blick in die Weihnachtsausgabe der Abendzeitung eine kleine Bescherung gemacht worden, ein großes Interview mit Steve Pinizzotto. Das hat Wellen geschlagen, nicht nur in München, das wurde auch in Köln vor allem gelesen. Wo die Stimmen, wenn ich das so richtig vernommen habe, eher auch so waren, schade, dass wir den nicht länger bei uns gesehen haben. Und das war ja nicht nur deswegen, aber das war auch ein Grund, warum wir den Martin gefragt haben, ob er sich mal wieder bei uns an den Stammtisch setzen möchte, denn er hat dieses Interview ja geführt. Und Martin, du hast es eben schon gesagt, davon sind wir ausgegangen, dass du viel, viel mehr hättest dann noch mit reinbringen können, wenn da ein bisschen mehr Platz gewesen wäre. Aber die Informationen natürlich aus erster Hand, Steven Pinizzotto, sehr, sehr viele interessante Aspekte da drin. Gehen wir mal so ein bisschen erstmal allgemein auf die Rolle des Steve Pinizzotto. Der hat ja eine Rolle gehabt, die ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Denn du hast normalerweise deine Hardcore-Ellbogenspieler, sage ich mal, aber die sind dann spielerisch eher beschränkt. Steven Pinizzotto hatte beides. Er hatte das spielerische Können und er hatte aber eben auch dieses Raubein-Image. Und ich würde einfach sagen, solche Spieler findest du nicht wie Sand am Meer, die sind selten und die tun aber, finde ich, einer Liga schon gut, weil man sich an ihnen reiben kann. Würdest du das so unterschreiben?
Vorweg mal, also das Interview ist schon im November ausgemacht worden. Das war jetzt unabhängig von der aktuellen Situation Münchens oder dieser Mannheim-Serie, das hat sie zeitlich dann einfach geschnitten. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also natürlich sieht er persönlich das definitiv so, dass so Spieler wie er abgehen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob man sowas unbedingt braucht zum Erfolg. Also es geht ja anders auch. Es war zur damaligen Zeit sicher eine glückliche Fügung, dass München gehabt hat. Zum einen, wie im Interview eben erzählt, dass halt so ein bisschen der Kontakt zu O'Coin zustande kam, zu München. Und zum anderen war es sicher so, dass die anderen Teams, ich habe damals für den ERC Ingolstadt gearbeitet, dass die so beeindruckt waren von der Szene, die er im Interview ziemlich beschreibt, was da dann gleich in seinem ersten oder zweiten Spiel war, es damals gegen Mannheim, den Hünenhaften Reul einfach mal richtig verdroschen hat. Das hat sie in der Liga definitiv sofort rumgesprochen, hey, da ist einer, der will es wirklich wissen. Und also das war definitiv eine mentale Sache bei den anderen Teams. Und er hat, ich finde, also was gegen die These spricht, dass man unbedingt einen Spieler wie Pinus Otto braucht, ich finde, er ist halt Großteil der Hauptsaison schon eher, ich will es nicht übertrieben gesagt, wäre es ein Last gewesen, der einfach viele Strafen nimmt und dann einmal Gegentore oder so kostet. München war einfach zu dem Zeitpunkt gut genug, um das hinzunehmen. In den Playoffs war er aber definitiv ein richtiger Faktor. Da war er ein richtiger Faktor und insofern kann man die These vertreten, dass so einer wie Pinisotto gebraucht würde. Aber ich finde, es geht auch anders. Also Härte ist ein Mittel zum Erfolg, ist aber sicher nicht der einzige Weg.
Ja, aber fehlt grundsätzlich den aktuellen EHC die Härte ein bisschen. Ich rede jetzt nicht von Härte over the top, sondern grundsätzlich so ein bisschen die Körperlichkeit.
Ich finde eher die Opferbereitschaft. Opferbereitschaft ist eher das, was mir so ein bisschen fehlt. Die Abwehr ist sehr spektakulär und es sind da richtig super Leute geholt worden. Ob jetzt der Stürmer dann immer beim Zurücklaufen alles richtig macht, ist auch so eine Sache. Also insofern ist man da immer von den Mitspielern abhängig, aber mir fehlt das eher die Opferbereitschaft als die Härte. Iserlohn ist meiner Meinung nach die härteste Mannschaft der Liga und so toll stehen die jetzt auch nicht da. Also mir fehlt eher so ein bisschen die Opferbereitschaft der Spieler. Die Mannschaft an und für sich finde ich eigentlich ziemlich cool, die München da jetzt beisammen hat. Klar kann man jetzt immer über den Torwart reden, ob man da vielleicht vor der Saison verpflichten hätte müssen oder jetzt verpflichten müsste, das ist sicher ein Thema. Aber ansonsten finde ich die Mannschaft eigentlich ziemlich cool. Also auch von den Charakteren, die da geholt worden sind, wie jetzt die beiden Bands, die finde ich eigentlich schon ganz gut. Deswegen ist das auch so ein bisschen ein Rätsel, warum es jetzt da eigentlich so schlecht gelaufen ist jetzt im Dezember.
Also sagst du auch die Opferbereitschaft, ich sage jetzt mal am Spektakulären, am Output mit den Toren und wie man spielt. Du hast ja Mannheim in 3 Spielen eigentlich in der Hand. Zum Beispiel. Du hast das, wenn ein Spiel nicht durch Tore, sondern durch Schönheitspunkte oder Schönspiel oder nach Dominanz entschieden wird, war München weiter vorn.
Glaube ja.
Das ist aber auf der anderen Seite, bei mir ging es jetzt in die Pinizzotto-Richtung eher auch um das Ding, dass der Gegner immens Respekt gehabt hat. Und zwar nicht nur vor Pinizzotto und Pinizzotto-Spielweise in den 3 Meisterjahren, sondern vom gesamten Auftreten der Mannschaft.
So einer gibt natürlich der Mannschaft unglaublich. Also der hat mehr oder weniger, jetzt übertrieben gesagt, die Meisterschaft oder die Mannschaft auf seinen Schultern getragen in den Playoffs. Ja. Das ist ganz oft bei Tough Guys so. Also das ist die Beobachtung, die ich aus Ingolstadt gehabt habe. Jeffrey Swash war auch so einer. Allerdings ein wenig freundlicherer Typ. Da war Pinisotto, glaube ich, schon so, der beliebtere in der Mannschaft. Ja. Zorne, die brauchen immer wieder ihre Auszeiten. Der Pinisotto hat halt einen Großteil der Hauptrunde jetzt eher weniger getragen, aber als dann auf ihn, als ihn ankam in den Playoffs, da hat er die Mannschaft halt so auf die Schultern genommen. Die haben halt einfach gewusst, zur Not nehmen wir Gewalt. Und sind sie nicht willig, dann nehme ich Gewalt. Also das ist definitiv so, die haben einfach dieses Selbstvertrauen gehabt. Zur Not verdrischt er einfach irgendeinen. Ob das jetzt die feine Art ist, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht der Fan dieses Eishockeys. Ich bin eher so dieser Red Army Fan, wo es mal versucht, spielerisch zu lösen. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber man muss das anerkennen, wenn das halt eine Mannschaft anders macht. Und dieser kanadische Stil hat sich im Endeffekt da durchgesetzt in der Eishockey-Welt. Wer die KHL schaut, das ist ja nur noch Geprügel, jetzt übertrieben gesagt. Dieser kanadische Stil hat sich durchgesetzt und so war es eben auch bei Pinisotto. Pinisotto hätte er das spielerisch lösen können, wenn er denn gewollt hätte, aber er ist halt dann eher so über die Härte gekommen und insofern ist er in den Playoffs ein großer, großer Faktor für die Mannschaft gewesen, die sie dran hochgezogen hat.
Dieses Thema der übertriebenen Gewalt auf dem Eis ist ja in den letzten Wochen auch insgesamt in der Eishockey-Szene noch ein bisschen hochgekommen. Und da fand ich diesen Aspekt, den Pinizotto zugegeben hat in deinem Interview, dass ihn sein Körper umbringt. Ja. Er hat körperliche Schmerzen vom Eishockey, die letztendlich auch zu seinem Karriereende geführt haben. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass so ein Interview nur von einem ehemaligen IHC-Spieler irgendwie ein Wendepunkt ist. Aber vielleicht stößt es mal ein bisschen auch einen Gedankengang im Münchner Eishockey-Kosmos einmal ein bisschen an. Ich glaube, zwischen hart spielen und dem Pinizotto-Eishockey, da ist einfach noch ein bisschen Unterschied.
Ja, wobei man beim Pinizotto sagen muss, also die körperlichen Schmerzen hat er definitiv von seiner Art zu spielen. Er hat es aber allerdings auch davor, dass er jetzt so was Fitness angeht, nicht so der Fleißigste war. Also das hat er auch das ist jetzt im Interview eben auch angesprochen worden, ist ein bisschen zu kurz gekommen jetzt da, aber er hat heute auch selber eingestanden, dass heute früher, als er so angefangen hat, diese Arbeit mit der Fitness noch nicht so ausgeprägt war wie jetzt. Aber klar, also die Schmerzen kommen definitiv. Also er hat mir erzählt, dass er da kurz vorm Interview irgendeinen Physio von den Toronto Maple Leafs bei sich daheim gehabt hat, weil es ihm einfach nicht gut ging. Und der hat ihm dann ein bisschen das Leiden gelindert. Aber es kommt einerseits von seinem Spielstil, andererseits, dass er halt auch nicht so die Fleißkärtchen für die Fitnessarbeit selbst halt gekriegt hat. Da sind die jüngeren Generationen und andere Spieler einfach fleißiger gewesen als er.
Und das ist hartes Zeug, das der nimmt. Also er hat letztes Jahr in seinem Instagram-Status mal ein bisschen gepostet, was er so jeden Tag an Schmerzmitteln einschmeißen muss. Das ist schon...
Ja, also deswegen.
Das ist
deswegen
nicht so ein Ibuprofen am Tag.
Genau, deswegen bin ich eben kein Fan von so ultra hartem Eishockey. Ich finde halt, Sport sollte eigentlich gesund sein und sollte schön anzuschauen sein. Und ich finde, es muss halt, klar, eine gewisse Härte gehört zum Eishockey, das will ich nicht absprechen. Aber man muss halt auch, man soll jetzt halt einigermaßen verträglich halten.
Martin, welchen Eindruck hattest du bei deinem Gespräch mit Steven Pinizotto? Ihr habt ja telefoniert. Hattest du den Eindruck, er würde im Nachgang vielleicht ein bisschen was in seiner Karriere anders machen, dass er irgendwas bereut? Wie ist auch sein Blick auf seine Zeit in München? Ich glaube, mit 3 Meisterschaften, also sportlich, war es ja absolut erfolgreich.
Genau. Also ich glaube nicht, dass er irgendwas bereut. Er hat erstens sehr gut verdient, zweitens 5 Trophäen gewonnen, also 2 in Übersee, 3 in Deutschland. Und also so was zum Raushören war, München war definitiv die beste Zeit seines Lebens, so gefühlt. Ich denke nicht, dass der was ändern würde. Der hat halt so zu seinem, das hat er im Interview auch angesprochen, die Härte war seine Einstiegskarte ins höhere Eishockey. Der wäre sonst halt unterklassig irgendwo rumgegondelt, obwohl er eigentlich auch ganz gut Eishockey spielen konnte. Aber in Amerika wirst du halt immer in so Rollen geschoben und er ist eben über die Schiene ins Profi-Eishockey gekommen und es hat halt dann dazugehört. Also er wird, glaube ich, nichts ändern, wobei er vielleicht, wenn er dann daheim auf der Couch liegt manchmal und die Schmerzen hat, dann wird er vielleicht drüber nachdenken. Ja, das ist aber reine Spekulation.
Dann halten wir fest, mit Blick auf die immer wieder aufkommende Diskussion, ein Pinizzotto würde der Mannschaft gut tun. In Sachen Opferbereitschaft auf jeden Fall. Die Mannschaft auf den Rücken nehmen, sie vielleicht auch den Fokus auf sich ziehen, damit sich die anderen ein bisschen entfalten können. Aber wir reden jetzt hier nicht von dem Sprechen der Fäuste.
Nein, gar nicht. Also da bin ich jetzt auch... Egel, würdest du das anders, also solange nicht der Plachter irgendwo mit auf dem Eis fährt, bin ich...
Das sind in der Stammtischrunde hier.
Grüße übrigens an den Stadtrat in Ingolstadt.
Genau. Ist mir auch gerade wieder eingefallen, der stand ja auch in dem Interview, ne? Wird man schnell mal verklagt, im Zweifel sogar. Oder kriegt Stadionverbote.
Absolut, absolut. Eine kleine Sache, wir wollen ja auch nochmal was Positives hier rausholen. Einer der wenigen Siege in den letzten Wochen, das 7:3 gegen Bietigheim, da hat der EHC Red Bull München es knapp verpasst, sich nochmal in die DEL-Geschichtsbücher zu schreiben. Ist aber indirekt schon reingekommen, weil 7 Tore in einem Drittel gibt es jetzt nicht so oft für ein Team. Es war erst das 5. Mal in der DEL-Geschichte, dass das eine Mannschaft geschafft hat. Hätte man noch das 8. draufgesetzt, dann wäre man hier in der ganz elitären Runde der Rekordhalter gewesen. Aber der EHC setzt halt trotzdem immer irgendwelche Einträge in Geschichtsbücher, die kommen. Und irgendwas ist immer, selbst wenn es mal richtig schlecht läuft, in die Geschichtsbücher geht es trotzdem.
Ist das unser DEL-Highlight in diesem Kalender, ja?
Nein. Würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, das ist jetzt ein kleiner Punkt, bei dem wir jetzt eine kleine Pause machen können, denn Steve Pinizzotto, dem geht es nicht mehr so gut. Er muss immer gucken, dass er trotzdem einigermaßen frisch bleibt. Wie ihr gesund oder in jeder Lebenslage frisch bleiben könnt, da haben wir einen Tipp für euch und deswegen gehen wir nochmal ganz kurz ab in die Werbung und dann geht's ins letzte Drittel in diesem Kalenderjahr beim Packmas Podcast. Habt ihr schon gute Vorsätze oder Pläne fürs neue Jahr? Wie wäre es denn beispielsweise mit einem Sixpack, für das ihr nicht trainieren müsst, das euch aber trotzdem einen echten Wohlfühlbooster verschafft? Manscaped hat es und liefert es euch direkt nach Hause. Die Rede ist vom Performance Package 4.0, das 6 Must-Haves für eure Intimpflege enthält. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Nach der Rasur sorgt der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und feuchtigkeitsspendende Intim-Deo-Lotion, für Beruhigung im Angriffsdrittel. Ich meine, unter den Armen nutzt ihr ja schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio sorgt der Crop Reviver Intim Toner. Der ist dann da genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed Whacker noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen? Das hat 2 Gründe. Mit dem Code PACKMAS21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Also klickt euch rein, nutzt den Code PACKMAS21 und gönnt euch dieses persönliche Performance Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. So, ab in Schlussdrittel, meine Lieben. Und jetzt wollen wir so ein bisschen auf dieses Kalenderjahr gucken. Ja, vieles passiert, viel Positives, etwas Nachdenkliches und eine Konstante war immer da und das war der Packmas Podcast. Und da möchte ich einfach in dieser Runde einfach, bevor wir es am Ende machen, schmeiße ich das gleich mal selber rein. Danke, meine Lieben, für dieses Jahr 2021. Eine Konstante, dieser Stammtisch wöchentlich und ein sehr schöner Fixpunkt, den ich nicht missen möchte. Herzlichen Dank dafür.
Du, ich glaube, wir machen auch einfach noch ein Jahr, oder?
Verlängern wir unsere Verträge?
Ja, ah ja, hängen wir noch dran.
Mit wem müssen wir eigentlich darüber reden? Bei wem haben wir eigentlich diese Verträge?
Also wir verhandeln mit dir, also das wird jetzt...
Ja. Also muss ich jetzt weitermachen, damit auch ihr weitermachen könnt. Nein, wir hängen auf alle Fälle noch ein Jahr dran. Also dass wir können sagen, also nur weil wir ein neues Kalenderjahr haben, 2022 machen wir weiter. Martin braucht auch seine Dreifachdosis im Jahr, wo er mindestens dreimal bei uns am Stammtisch sitzen darf. Martin, ich darf dich beruhigen, du darfst auch nächstes Jahr dreimal kommen.
Ja, dann werde ich geboostert praktisch.
Richtig. Haben wir das Thema auch noch mit drin. Wollten wir am Ende machen, aber kleine Info an alle. Impfen hilft, boostern hilft noch mehr. Und dann können wir vielleicht auch alle bald wieder ins Stadion gehen.
Dann sehen wir uns ja persönlich. Wobei, also ich habe es gestern gesagt, im Moment, glaube ich, bin ich ganz froh, dass man es nicht darf.
Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich
noch... Ich Trottel wäre ja wahrscheinlich nach Mannheim gefahren und würde jetzt morgen wahrscheinlich auch nach Schwenningen fahren und wird durch die Weltgeschichte kurven, um
Punkte zu verteilen. Ja.
Ja. Dann doch wieder schlecht gelaunt heimzufahren und von daher...
Das bringt mich aber auch zu einem Punkt, der tatsächlich das wichtige Thema ist, Zuschauer in diesem Jahr. Wir haben in der vergangenen Saison diese leeren Eishallen gesehen und das hat halt einfach die Stimmung eines Trainings unter Wettkampfbedingungen. Und das ist nicht schön. Als die Fans wieder zurückgekommen sind, ja, sie sind in einer deutlich geringeren Zahl zurückgekommen, sei es wegen noch Zugangsbeschränkungen, sei es wegen Besorgtsein bezüglich der Gesamtsituation. Aber trotzdem, was 1.500 bis 2.000 Fans einfach für einen Unterschied nochmal machen in der Halle, ob sie jetzt eine Maske tragen müssen, ob sie eine Maske tragen wollen, das ist erstmal jetzt hier zweitrangig, wenn man sich an Regeln hält und dort reingeht. Chapeau, finde ich toll. Die Rückkehr der Fans war sehr, sehr wichtig, auch wenn man sich vielleicht gewünscht hätte, dass die Zahlen ein bisschen höher gewesen wären, aber da gilt es einfach auch, Respekt davor zu haben, wenn jemand sagt, ich fühle mich noch nicht sicher genug. Vollkommen in Ordnung, aber es hat einen Riesenspaß gemacht, einfach wieder Zuschauer in der Halle zu sehen. Wir waren ja auch alle mal, meisten von euch waren in dieser Runde regelmäßig in den Eishallen, der eine mehr, der andere weniger, aber es war schön, einfach mal wieder Leute zu sehen, sich zu unterhalten, das war großartig und es ist schade, dass das jetzt wieder nicht mehr ist. Ich halte es aber weiterhin für die richtige Maßnahme, ansonsten wären wir dieser Gesamtsituation einfach nicht Herr, aber... Aus Münchner Sicht jetzt ist es eine gefährliche Zeit, denn du hattest deine treuesten Fans wieder in der Halle und du hast gute Leistungen zu Saisonbeginn gezeigt. Das hat wieder Lust auf mehr gemacht, auch in der Champions Hockey League. Jetzt haben wir das Problem, dass keine Fans in der Halle erlaubt sind und jetzt droht der Eishockey-Club die Interessenten, die Fans oder die halt Interesse dran haben, am Fernseher zu verlieren. Und das halte ich für sehr, 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 sehr gefährlich, weil in der Halle kriegst du Unmutsäußerungen, da gibt es halt dann Pfiffe, dann gibt es, keine Ahnung, Unmutsbekundungen. Jetzt brüllst du deinen Fernseher an, aber du warst vorher in der Halle und genießt trotzdem, dass du die Leute siehst. Du genießt Atmosphäre, jetzt bist du auf dem Sofa, aber ich sag mal so, Werbung für das Zurückkommen in die Halle ist das gerade nicht. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich.
Nee, also da gebe ich dir recht. Ich habe es gestern habe ich es auch so empfunden, selbst als derjenige, der für Radio das Spiel kommentiert, bist du irgendwann versucht, die Fernbedienung zu nehmen und einfach umzuschalten. Und das ging mir jetzt schon ein paar Spiele so. Und das nicht wegen der Ergebnisse, sondern weil mich im Moment einfach der springt der Funke nicht über. Also es sind nicht die Ergebnisse, die am Ende rauskommen, sondern ja, wir waren vorhin bei der fehlenden Opferbereitschaft und genau das ist, glaube ich, das Problem, das ich im Moment auch damit habe. Die Mannschaft kriegt mich einfach mit dem, was sie ausstrahlt, im Moment nicht so wirklich, sondern es kommt halt alles so ein bisschen Larifari an, wenn man ehrlich ist. Und ja, das ist gefährlich, weil gerade am Fernseher ist halt dann schnell mal weggeschalten und je länger wir dann nicht in die Halle dürfen und je länger dieser Zustand anhält, umso größer, glaube ich, wird die Distanz dann am Ende auch. Und du willst ja in nicht allzu langer Zukunft eine schöne große neue Halle eröffnen und da brauchst du ja auch Zuschauer. Deswegen muss man, glaube ich, auf allen Kanälen alles daran setzen, die Leute auch bei der Stange zu halten.
Vielleicht in der Hinsicht jetzt, vielleicht sogar Gilbert, gerade der beste Ansprechpartner. Du warst natürlich familienbedingt ein bisschen raus, auch arbeitsbedingt ein bisschen raus. Trotzdem freuen wir uns immer wieder, wenn du bei dieser Besetzung hier mit dabei bist. Weiterhin natürlich eine Grundmauer dieses Packmas-Podcasts, der Gilbert. Trotz allem, auch wenn er nur alle 20 Folgen mal da ist. Aber vielleicht,
ich arbeite im Hintergrund.
Ja, natürlich. In der Hinsicht, dass vielleicht genau du auch vielleicht gerade der richtige Ansprechpartner, weil du bist jetzt ja eigentlich der Prototyp dessen, des Beobachters, Fans, Sportliebhabers. Werbung momentan für das Münchner Eishockey, die kommt bei dir wahrscheinlich auch nicht an oder erst recht nicht an.
Ja, bleibt überschaubar, auf jeden Fall. Wie gesagt, also der Fernseher läuft dann schon, wenn Eishockey da ist. Wie gesagt, nicht das ganze Spiel, aber wenn du dann eben Spiel anschaust und okay, erstes Gegentor, zweites Gegentor und wie der Egel gesagt hat, umgeschalten ist halt da mal schnell, beziehungsweise dann auch ausgeschalten, weil dann denkst du auch, ja gut, okay, dann kann ich auch, wenn das dritte Mal mein Sohn fragt, du, können wir jetzt spielen? Ja, weißt du was, komm, ist eh wurscht, passt schon, dann gehen wir halt wieder rüber und dann schießen wir wieder Autos durch die Gegend und fertig. Da habe ich dann mehr davon, als mir was anzuschauen, wo ich dann sowieso keinen Spaß habe. Und da, ich finde es ein bisschen weit, schon weit in die Zukunft gedacht, wenn man sagt, man verliert da dann Fans, weil ich glaube, die kommen schon wieder und dann vor allem mit der neuen Halle kommen dann auch wieder welche, die vorher vielleicht nicht da waren oder gar nicht da waren. Aber wie du sagst, es ist keine Werbung für den EHC, keine Werbung fürs Eishockey, das ist noch viel schlimmer, vor allem in München. Ja, es wäre mal interessant zu wissen, wieso die Quoten jetzt auch bei Magenta wären für die EHC-Spiele. Ja? Ob da weniger zuschauen, der Normalzustand wäre schon mal interessant. Aber für mich jetzt als, ich sage jetzt Außenstehender, war es schon so, ist schnell ausgeschalten. Also warum soll ich zuschauen, vor allem bei dem Dezember? Ja? Ich schaue einen Live-Ticker, wenn sie dann vielleicht mal führen, dann schaue ich mir das letzte Drittel noch an, vielleicht gewinnen sie ja mal wieder.
Martin, wie gefährlich siehst du die Situation gerade beim Münchner Eishockey-Kosmos?
Nachdem ich der Gilbert bin, sie ist genauso wie der Gilbert, im Ernst, ich sehe es nicht so tragisch. Erstens, wie gesagt, ich kann die letzte Saison und die aktuelle nicht ganz so ernst nehmen. Also es gibt einfach zu viele Einflussfaktoren, die den normalen Wettbewerb verzerren. Das ist definitiv gegeben. Und weswegen er den Abstieg als schwieriges Thema in dem Jahr ansehe. Ich sehe jetzt die Situation nicht so dramatisch. Im Endeffekt ist doch ganz normal, dass man schlechtere Jahre mal dabei hat. Wenn man mal anschaut, was passiert ist, seit Red Bull da eingestiegen ist, beziehungsweise nach der Pagé-Zeit, das ist ja massiv. Also vielleicht ist das ein Jahr, in dem die EHC-Fans was lernen, was bisher jetzt unter Red Bull jetzt zuletzt nicht mehr gehabt haben, dass man eben auch mit Krisen umgehen lernt. Und das Ganze nennen sie dann Resilienz, dass man so Traumata oder Ähnliches dann, ja, dein Blick sagt, du bist beeindruckt, ja. Also wie man Traumata verarbeitet. Und Traumata sind halt jetzt zum Beispiel solche Niederlagenphasen oder so weiter. Ich sehe das ganz entspannt. Also das... Ich glaube auch nicht, dass da viel Fans ausbleiben. München wird wieder stärker werden, da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Ob das jetzt, ob es zum Meistertitel reicht, ist eine andere Sache, aber ich glaube, dass die Mannschaft eigentlich an und für sich gut ist. Und deswegen erwarte ich da jetzt schon, dass dann irgendwann der Turnaround kommt und dass in den Playoffs mit München wieder zu rechnen sein wird.
Der Sebi überlegt gerade.
Naja, es ist ja ziemlich viel drin und man überlegt sich was und dann hört man sich an, was die anderen so erzählen. Und ich habe mich jetzt eher so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich steige an, ich habe hier einen Gin Tonic. Der Gin Tonic, das ist für mich das Symbol, was ich dieses Jahr am allermeisten mit dem EHC genossen habe, und das war das Turnier in Kitzbühel, weil das endlich wieder mit Zuschauern war. Es war so wirklich, man mag es jetzt gut finden oder schlecht finden, es war ein Corona-Urlaub. Es war Eishockey, wie man es über die letzten Jahre gewohnt war. Man hat in der letzten Saison mit diesem Magenta Sport Cup und mit dem anderen, ich war ein bisschen öfters in der Halle, habe Radio gemacht, aber für die meisten, die waren halt überhaupt gar nicht mit dabei, und zwar für sehr lange Zeit nicht dabei. Und man hat die Freude bei allen gesehen, die da irgendwo wieder ins Stadion kennen haben und einmal wieder beim Eishockey live dabei sein können. Und nachdem ich immer noch so begeistert bin von diesem geilen Gin Tonic im Tennisclub neben der Kitzbühler Eishalle, ist das wirklich mein Zeichen, mein positives Zeichen für die letzte Saison. Und dann schreibt man früh auf, wo man Schimpfer kann, wo man Dinge. Und ich bin immer, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann habe ich immer so diesen Wunsch in mir drin. Und da, das unterscheidet mich jetzt vielleicht von meinen anderen Podcast-Kollegen, die es ja auch mit den 60ern so bei den Fußballern so halten. Ich habe ja den Wunsch, dass die Mannschaft das nicht bestätigt, sondern dass sie das Gegenteil beweisen und da wieder rauskommen und nicht sagen, der Fan muss leidensfähig sein und jetzt bringen wir einer das, was sie gerne, also wenn sie leidensfähig sein wollen, dann sagen wir einer, dass sie leidensfähig sein müssen, sondern dass da wieder rausgeht. Und das Einzige, was ich jetzt noch mit auf die Liste nehme, und das ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen zu philosophisch oder zu Ding, was vielleicht auch an die Spieler geht, wir haben 3 Jahre hintereinander die Meisterschaft geholt. Da haben wir Spieler geholt, die unbedingt Meister werden wollten. Und das haben die gezeigt auf dem Eis. Und zwar jeder Einzelne, nicht nur ein Steve Benisotto, jeder Einzelne. Und ich habe jetzt momentan das Gefühl, dass wir ziemlich viele gute Spieler haben, die noch nie Meister geworden sind. Aber ich sehe nicht, dass es Spieler sind, die gerne Meister werden würden, weil dafür tun sie es nicht. Und da komme ich wieder zurück auf Leidensfähigkeit, mal einen Schritt vorangehen, einen Schritt mehr machen wie sonst. Und auch wenn es ein ödes Ligaspiel ist, einfach mir zeigen und auch dem Gegner zeigen, auf den ich vielleicht irgendwann in der Saison, und sei es in den Playoffs, wieder komme, zu zeigen, Leute, wir wollen hier der Meister werden. Und zwar nicht, weil wir der EHC Red Bull München sind, sondern weil ich einer der geilsten deutschen Eishockeyspieler bin und ich will diese Meisterschaft holen. Weil die fehlen uns momentan. Also natürlich haben wir noch ein paar aus den Meisterjahren dabei, aber gegen einen Jeffrey, gegen einen O'Coin, gegen einen Pinisotto, also da ist es mir, ich will von den Spielern, die nach München gekommen sind und von denen man gelesen hat, sie kommen nach München, weil sie Meister werden wollen, wünsche ich mir in 2022, dass sie das auf dem Eis zeigen. Ob sie dann die Spiele verlieren und unglücklich und irgendwas, das ist eine komplett andere Geschichte. Und wenn wir es als Siebter irgendwo in die Playoffs reinschaffen und dann irgendwo raus, aber ich will es an der Körpersprache endlich sehen von manchen Spielern, dass sie sagen, so und jetzt will ich auch Meister werden. Das ist das Gefühl, was mich die letzten Wochen am meisten begleitet, wenn ich die Spiele beobachte, auch im Stadion, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie Meister werden wollen. Und das ist das, was viele von den Spielern gesagt haben, als sie gekommen sind.
Siebe möchte mehr Opferbereitschaft sehen, mehr Wille, sagt aber auch, das Positive in diesem Jahr waren, dass man wieder zusammen in der Halle war. Ich glaube, das ist so ein Konsens, der.
Na, ich bin ja grundsätzlich bei Martin. Die Mannschaft, die wir sehen, die ist nicht schlecht. Und dass sie uns mitreißen und begeistern kann, das haben sie uns ja auch 2 Monate lang gezeigt. Die sind halt jetzt einfach irgendwo in der Delle drin. Da gibt's vielleicht viele Gründe drum, überspielt, übermüdet, noch nicht ganz fit wegen Corona. Also es gibt ja mannigfaltig Gründe, die das sagen. Aber
mannigfaltig ist ein sehr schönes Wort.
Heute lernen wir auch noch was. In der letzten Folge des Jahres lernen wir noch ein bisschen Vokabular.
Aber im Endeffekt geht's für mich an der Situation dann raus, wenn der Verein immer noch sagt, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, wir sind der tollste Club der deutschen Eishockeyliga. Dann muss das der Club und egal wer aus diesem Club sprechen. Und wenn jetzt irgendjemand hergeht und sagt, hey, dieses Jahr läuft es einfach nicht, wir wissen die Gründe, wir wollen das irgendwann besser, dann ist das auch eine Aussage und damit kann man auch arbeiten. Aber wenn man einfach so in der Öffentlichkeitsarbeit so weitermacht wie bisher und immer noch sagt, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten und wir sind die, dann muss man das irgendwann auch mal zeigen, weil das ist nämlich, und da komme ich weg wieder vom Sport auf das, was Eishockey eigentlich ist in München, und zwar ein Freizeit- und ein Eventangebot. Wenn das das Angebot ist, das ich meiner Kundschaft mache, dann habe ich als Kundschaft auch das Recht zu sagen, Moment mal, das ist aber nicht das, was ich bekomme. Und da kommen so Dinge hin. Und dann gibt es halt Möglichkeiten, wenn ich zum Essen gehe und ich sage, okay, du, mir hat es halt nicht geschmeckt oder es war irgendwas schlecht, dann gibt es ja auch verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Dann kommt entweder der Koch und schmeißt mich raus und verprügelt mich, weil ich so ein schlechter Kunde bin. Oder man geht her und sagt, ja gut, passiert halt mal, das ist das Ding, aber dann rede ich drüber. Aber so weiter wie bisher, weiß ich nicht.
Der Koch hieß aber dann, heißt aber nicht Pinizotto oder so, oder?
Nein, mir gefällt es einfach nicht. Und man muss auch mal irgendwo eingestehen, wenn es irgendwo nicht läuft oder dass man mal irgendwo reagiert. Aber das ist jetzt ein Thema, das hat man ja auch die letzten Wochen schon.
Das ist einfach nicht Red Bull-like. Die Leistungen sind sicher derzeit auch nicht Red Bull-like, aber das gehört einfach dazu, dass man mal so Tiefs hat. Klar, es ist jetzt, es hält länger an, als glaube ich die meisten erwartet haben, dieses Tief, aber ja, so ist es halt einmal. Und ich finde, für München ist es eine Chance, also für den ERC, dass er sich da neu erfindet. Weil diese Phase hat er bisher nicht gehabt. Als EHC Red Bull nicht. Und insofern.
Ja, aber das Problem ist, wo hältst du die Leute bei der Stange? Das ist halt wirklich so der Punkt, den ich jetzt momentan sehe. Und wir hatten schon auch durchaus extrem wenig Zuschauer, als es wieder lief. Wie hältst du die Leute? Das Münchner Eishockey macht, das produziert momentan keine Geschichten. Schau mal her, du schreibst für die Abendzeitung über das Münchner Eishockey, du holst Geschichten von vor 5 Jahren raus. Weil der Eishockey-Fan lebt von Geschichten. Der will Geschichten haben. Vielleicht mag der Football-Fan mehr Statistik haben und mehr Ding, aber im Grunde genommen, wir reden immer noch am allerliebsten, wenn wir ums Eishockey, im Eishockey, am Eishockey haben, über Geschichten, die passiert sind. Und es passieren seit Jahren fast keine Geschichten mehr. Das ist das, was mich so...
Das ist generell im Eishockey so. Die Professionalisierung, die da stattgefunden hat, geht sicher auf Kosten von so bunten Geschichten, bunten Aspekten. Das ist generell im Eishockey so. In München ist da die Entwicklung wahrscheinlich stärker, eben weil da die Professionalisierung in einem viel schnelleren Tempo vorwärts gegangen ist als anderswo. Aber das ist generell was man im Eishockey ein bisschen beobachten kann. Und das ist natürlich, wie du sagst, definitiv short, weil eben die Fans Geschichten lesen wollen. Die Fans wollen nicht alles all glatt haben, sondern die Fans wollen Geschichten haben. Und das ist sicher ein Thema, dass sie vielleicht die DEL wieder zu Herzen nehmen muss, dass man ein bisschen was zulässt. Ja. Aber wie gesagt, das ist generell in der Liga so.
Ja, bin ich dabei. Aber wie gesagt, das ist das, was mir wirklich abgeht. Und du hast in München halt dieses Problem, und das ist nicht ein Problem vom EHC Red Bull München, nicht vom EHC, das war schon bei den Barons, das war bei den Mad Dogs, das war bei HC. Du konkurrierst einfach so dermaßen mit anderen Sportclubs, mit anderen Events. Wenn du keine Geschichten mehr hast, über die du schreibst oder über die du liest, wenn die einzigen Geschichten haben, und das ist ja das, was ich so extern immer wieder von Leid mitkrieg, ja, Niederlagenserie und irgendwas, aber so irgendwas, dass man mal außer dem puren nackten Ergebnis Dienst und Ticker irgendwas mitkriegt, das ist...
Ist er derzeit unheimlich schwer, Geschichten zum Grillen, weil halt diese persönlichen Gespräche jetzt eigentlich meistens über Telefon laufen, wegen Corona und so weiter. Also das verändert auch die Medienlandschaft, das verändert generell die Gesellschaft ziemlich, und das ist keine gute Entwicklung für Korn. Man muss das natürlich ein Stück weit definitiv nachvollziehen, dass halt einfach diese Pandemie da ist, aber natürlich macht es, sagen wir so, wenn man miteinander redet unter vier Augen, dann kommt man einfach auf Geschichten, und über das Telefon ist halt eine gewisse Distanz da, nicht nur räumlich, sondern halt auch über das, was man sagt. Und deswegen ist das für Reporter sicher auch keine angenehme Zeit derzeit. Aber ja, wir müssen froh sein, dass wir gesund sind und dass wir arbeiten dürfen. Und hoffen, dass die DEL auch noch ein bisschen spult und nicht die Ligapause einlegt, die sie schon mal geplant gehabt hat. Die wollte tatsächlich jetzt wegen Corona vor kurzem eine Pause machen, aber ist dann aus mehreren Gründen nicht zustande gekommen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Hauptsache, wir sind gesund. Das ist der große Punkt. Egel, Gilbert, wollte noch irgendwas in diese letzten Minuten oder diese Gedanken noch einfließen lassen?
Dem ist, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Außerdem habe ich... meinen ganzen Kram habe ich die letzten Wochen so oft erzählt. Also wirklich was Neues kann ich auch nicht beitragen. Von daher, nee, alles gut, ich schließe mich einfach an.
Jo, ich mich auch.
Das ist schön. Dann sind wir jetzt wirklich angekommen beim letzten, oder bei der, ja, das ist das Ende des letzten Packmas Podcasts im Jahr 2021. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Natürlich bei dieser Stammtischrunde, die heute wieder einmal vollständig hier gewesen ist, bei Gilbert, Sebi und bei Egel. Martin, du bist jetzt Rekordhalter der Gastauftritte hier beim Packmas Podcast. Deswegen auch ein herzliches Dankeschön an dich, dass du dich heute nochmal zum Jahresende dazugesetzt hast. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns bei allen Gästen, die in diesem Jahr bei uns gewesen sind in dieser Runde. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es waren viele, und da möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen, sei es von anderen Podcasts, sei es Medienvertreter, sei es ehemalige Spieler wie ein Uli Maurer, ein Martin Buchwieser, ein Konrad Abelshauser, der aktuelle EHC-Spieler, der auch dieses Jahr hier bei uns an diesem Stammtisch gesessen ist. Ich will mich bedanken bei unseren beiden Partnern Manscaped und der Hockey Garage, die uns supporten. Das macht uns jetzt die Arbeit auch nochmal ein bisschen leichter. Und das ist einfach das Wichtigste, an alle Hörer des Packmas Podcasts für ein ziemlich geniales Jahr 2021. Es waren 47 Folgen, die wir in diesem Jahr veröffentlicht haben, inklusive dieser heute. Und eine Zahl möchte ich nennen, die mich einfach extrem stolz macht. Seit Beginn unseres Packmas Podcasts haben wir rund 8.900 Abonnenten. Und da möchte ich sagen, ganz herzliches Dankeschön für eure Treue. Bleibt uns treu. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Empfehlt diesen Podcast weiter. Abonniert ihn, falls das noch nicht geschehen ist. Kommt gut rüber ins neue Jahr 2022. Und auch dann gilt im Eishockey-Kosmos Münchens vor allem eins: immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Kommt gut rüber. Macht es gut. Servus.
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 Herz, Herz, Herzschlag, weiß und blau.